So schön, euch hier vorne sitzen zu sehen. Am liebsten würde ich mit euch ein Selfie machen. Ich habe eine Bitte an euch, Täuflinge. Ich brauche immer jemanden, der mich daran erinnert, wenn ich zu schnell spreche. Normalerweise macht das meine Frau, aber ich sehe die jetzt gerade nicht. Da ist sie auch. Trotzdem könnt ihr mir auch helfen, wenn ich zu schnell spreche. Könnt ihr so machen. Okay? Danke euch. Ich danke euch. Ja, eigentlich gibt es heute gar keinen Grund mehr zu predigen, oder? Ich meine, wir haben so klare Zeugnisse von euch gehört und ich bin beeindruckt. Es ist ein besonderer Tag für mich, weil ich einfach wieder sehen darf, wie Gott wirkt, wie er Gott Menschen verändert, wie er Herzen verändert. Und das nehme ich von heute mit. Und ich möchte aber trotzdem mit euch in die Bibel gucken und dort nochmal nachlesen, was sagt eigentlich die Bibel über Glaubensbekenntnisse und was bekennen wir da eigentlich genau? Und ich möchte mit euch nachdenken, was ist jetzt der nächste Schritt? Was kommt danach? Und ja, ein Glaubensbekenntnis, was wir in der Bibel lesen, hat mich sehr beeindruckt. Und zwar ist das von dem Petrus. Der Petrus hat in seinem Leben so Höhen und Tiefen erlebt. Ne? Und dieses Glaubensbekenntnis, um das es geht, das hat folgenden Hintergrund. Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist gestorben. Und die Anführer des jüdischen Volkes sind der Meinung, oh, das Thema ist erledigt, ja? dieser Aufstand ist abgewendet, diese Bewegung ist erledigt, weil der Anführer ist weg. Ja? Und dann stellen die aber in den nächsten Tagen und Wochen fest, dass sich diese Bewegung nicht auflöst, sondern im Gegenteil, die wächst sogar. Wo gibt es denn sowas? Eine Bewegung, die eigentlich keinen Anführer mehr hat und die trotzdem wächst. Damit haben die nicht gerechnet. Und sie nehmen die Anführer, die Neuen, den Petrus, den Johannes fest und sagen denen, hey, das geht nicht. Ihr dürft da nicht weiter darüber berichten. Ihr könnt das nicht irgendwie jetzt hier weiter am Leben halten. Hört auf damit. Und die halten sich nicht dran. Gehen wieder in den Tempel. Und es bekehren sich immer mehr Menschen. Und dieser Petrus wird dann vor den Hohen Rat geholt. Vor den Hohen Rat. Der Hohe Rat, das ist so wie heute bei uns wahrscheinlich der Bundestag. Ja? Zumindest mal die höchste politische Instanz, die es damals gab. Und Petrus steht vor diesem Hohen Rat. Ja? Und wir erinnern uns ja noch an den Petrus, der ein paar Wochen vorher am Feuer vor so ein paar Aushilfen und Angestellten überhaupt sich geweigert hat zu bekennen, dass er Jesus überhaupt kennt. Ja? Also er ist quasi wirklich da ein totaler Feigling gewesen. Und jetzt lesen wir, was Petrus in diesem Fall sagt. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott, unser Väter, hat Jesus von den Toten auferweckt. Den Jesus, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz habt schlagen lassen. Gott hat ihn erhöht und ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Er hat ihn zum Herrscher und Retter gemacht, um Israel zur Umkehr zu führen und die Sünden des Volkes zu vergeben. Wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Bams. Also mehr Kontra, ne? Mehr Affront, ich kann mir schon vorstellen, wie diese Gesellschaft darauf reagiert hat, als Petrus so ein Statement rausgehauen hat. Das ist echt mutig. Und jetzt frage ich euch, woher hat er diesen Mut genommen? Woher kam dieser Mut bei ihm? Ich meine, er hat doch ein paar Wochen vorher noch überhaupt sich Jesus sogar verleugnet, aktiv verleugnet. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, und das lesen wir hier in dem Vers auch, und er benennt ihn auch, wir sind Zeugen für das alles, wir und der Heilige Geist. Ja, und diesen Heiligen Geist möchte ich euch auch zusprechen. Der ist jetzt in euch. Er wird euch Mut geben, auch in Zukunft Gott zu bekennen. Euren Glauben zu bekennen. Und ihr habt heute schon Mut bewiesen. Ja, und euch hier vorne hingestellt. Und diesen Leuten hier allen gesagt, hey, das und das ist die Wahrheit. Und das wünsche ich euch, dass ihr es auch weiter im Leben tut. Was haben wir eigentlich genau bekannt? Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der noch nicht so richtig viel mit dem Glauben bisher vom Glauben gehört hat. Ich möchte das einmal noch mal ganz deutlich auf den Punkt bringen, obwohl das heute auch schon wirklich sehr, sehr oft zur Sprache kam. Was glauben wir? Wir glauben, dass wir Sünder sind und damit verloren. Wir glauben, dass Sünde uns als Menschen von Gott trennt. Das ist unser Verständnis. Und wir glauben, dass Jesus, der Gottes Sohn ist, unser Retter ist und dem er für unsere Sünden gestorben ist. Ja, das Beispiel in der Kindergeschichte, besser konnte man es nicht treffen, vielen Dank. Er ist für unsere Sünden gestorben, obwohl er sündlos war. Und wir glauben, dass genau dieser Jesus wieder auferstanden ist und uns ruft, ihm nachzufolgen, genauso zu leben wie er. Das ist das, was wir glauben und das ist das, was ihr heute bekannt habt. Und ich glaube, dass es eigentlich heute so einfach wie noch nie sein müsste, diesen Glauben zu bekennen. Weil wir haben die Bibel und die Bibel zeigt uns an vielen Stellen über Prophetien, was in der Zukunft kommen wird. Und wir sehen heute, 2000 Jahre nachdem dieser Jesus für uns gestorben ist, zurück. Ja? Und wir können auf vieles gucken und sehen, wie sich das bestätigt hat. Und ich möchte 3 Beispiele mit euch teilen. Ja, die das wirklich nochmal so eindeutig und klar darstellen. Und für das erste dieser 3 Beispiele muss ich gar nicht weit in der Bibel vorrücken, sondern ich kann direkt weiterlesen. Und zwar ist das die Rede von dem Pharisäer Gamaliel. Gamaliel war einer dieser Leute, die in diesem Hohen Rat saßen. Er war Pharisäer, sehr anerkannter Mann. Ja, er war übrigens auch der Lehrer von Paulus und ist auch bis heute übrigens noch bekannt unter den Juden. Ja, ein sehr, sehr anerkannter Mann. Und ja, wie ist die Situation jetzt gelaufen? Petrus haut da richtig einen raus, ne, und sagt denen, ey, ihr habt den Jesus gekreuzigt, der Gottes Sohn war. Ihr habt unglaublich, was ihr gemacht habt. Und was natürlich die Reaktion der Pharisäer ist, dass sie sagen, ey, die Typen, die müssen wir umbringen. Ne? Sowas, ne? Wer sowas hier verbreitet über uns, ne? Das geht gar nicht. Ne? Und dann steht dieser Gamaliel auf und sagt Folgendes. Das hat mich sehr beeindruckt. Apostelgeschichte 5, Abvers 34. Vertreter unseres israelischen Volkes, überlegt genau, wie ihr mit diesen Leuten verfahren wollt. Es ist schon einige Zeit her, da machte Teudas einen Aufstand. Er behauptete, etwas Besonderes zu sein und tatsächlich schlossen ihm 400 Männer an. Doch Teudas wurde getötet und all seine Anhänger liefen auseinander, sodass sich die ganze Bewegung ins Nichts auflöste. Danach, zur Zeit der Volkszählung, trat der Galiläer Judas auf. Er scharte eine Menge Leute um sich und zettelte einen Aufstand an. Doch auch er kam um und alle seine Anhänger zerstreuten sich. Was daher den vorliegenden Fall betrifft, rate ich euch Folgendes. Lasst diese Leute unbehelligt. Geht nicht gegen sie vor. Denn wenn das, was sie planen und unternehmen, nichts weiter ist als Menschenwerk, wird es von selbst zugrunde gehen. Wenn es jedoch Gottes Werk ist, werdet ihr nicht imstande sein, diese Bewegung zum Verschwinden zu bringen. Oder wollt ihr am Ende als solche dastehen, die gegen Gott kämpfen? Das sagt der Gamaliel, ey, wenn das Menschenwerk ist, ne, dann ist das morgen vorbei. Da wird da nichts von übrig bleiben. Aber wenn es Gottes Werk ist, dann könnt ihr das eh nicht verhindern. Das wird nicht möglich sein. Die Frage, die ich euch heute stellen möchte, was würde Gamaliel heute sagen, wenn er hier wäre? Was würde er heute sagen, wenn er 2000 Jahre später sieht, dass 9 junge Menschen irgendwo im Germanien, im tiefsten Germanien, ne, aus seiner Sicht damals, denselben Glauben bekennen. Könnte er noch sagen, hey, das ist ein Menschenwerk? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So naiv wäre er nicht. Sondern er würde sagen, hey, das ist Gottes Werk. Zweites Beispiel habe ich euch mitgebracht. Der Senfkorn. Das Gleichnis vom Senfkorn. Wir lesen in Matthäus 13, die Verse 31 und 32. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht von so einem Senfkorn. Ja, das ist die Größe von so einem Senfkorn. Also quasi mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen. Und hier rechts ist ein Beispiel von einem Baum, einem Senfbaum. Ja, und diese Entwicklung kann das Ganze nehmen. Ich habe mich gefragt, was haben die Jünger damals gedacht, als sie dieses Gleichnis gehört haben? Sie haben gesagt, ja, was meint er da mit dem Senfkorn und was für ein Baum soll das werden? Und überhaupt, wie ist dieses Himmelreich zu verstehen? Ich glaube, die haben damals gedacht, Jesus kommt und er wird der Chef von ganz Israel und er wird das Volk ein, er wird die Römer verjagen. Ja, das war ihr Bild von diesem Reich, was ansteht. Heute sehen wir das ganz anders. Heute verstehen wir das, glaube ich, sehr gut. Das Himmelreich begann in dem Moment, wo Jesus für deine und meine Sünden gestorben ist. Und das war eine ganz, ganz kleine Bewegung. In dem Moment war Jesus ganz alleine. Aber gucken wir heute, wie groß die Bewegung geworden ist. Wie ein Baum. Ja, so groß. Jesus überall auf der Erde sichtbar. Ich war letzte Woche mit meinem Sohn in Texas und habe mir dort in einer Gemeinde mitgearbeitet. Ich habe entschiedene Christen kennengelernt. Ich war, gestern habe ich eine WhatsApp von einem Missionar aus Sibirien bekommen, der geschrieben hat, wie sich dort Menschen für Gott entscheiden. Und heute stehen wir hier und sehen, wie sich Leute hier zu ihm bekennen. Das ist ein richtiger Baum geworden, dieses Himmelreich. Ein richtiger Baum. Mit jede Menge Äste und Blätter, liebe Leute. Jede Menge, überall. Und hier sind jetzt ein paar Blätter dazugekommen. Das Gleichnis von Jesus verstehen wir heute viel besser, wie die Jünger damals. Ja? Wir sehen diesen Baum, wir sehen den leibhaftig. Und ich glaube, das sollte uns auch deutlich leichter fallen, daraufhin den Glauben zu bekennen als Christen. Ich habe noch ein drittes Beispiel für euch mitgebracht. Die Göttin Artemis. Die Göttin Artemis ist eine griechische Göttin gewesen, die vor allem in Ephesus verehrt wurde. Ephesus, eine Stadt in der heutigen Türkei und eine Stadt, in der auch Paulus gewirkt hat. Und diese Artemis war zu der Zeit, als die Gemeinde sozusagen seinen Anfang fand, als die Bewegung größer wurde, die bekannteste und am meisten verehrte Göttin dort. Ja? Vor allem in Ephesus war das extrem. Aber auch, die hatte auch in ganz vielen anderen Städten im Römischen Reich ihre Tempel und war da entsprechend präsent und wurde verehrt. Jetzt passiert Folgendes, der Paulus kommt nach Ephesus und er predigt da das Evangelium und sagt, hey, die ganzen Götter, die ihr habt, ne, das ist nichts. Das sind tote Götter, das sind nur Abbilder. Und die Väter sind außer sich. Ne? Die sind außer sich. Die kommen überhaupt nicht drauf klar, dass irgendeiner hier anfängt, ihre Götter anzuzweifeln. Und das lesen wir auch hier in der Apostelgeschichte. Das ist zwar nicht in 5, sondern in 18. Da lese ich vor. Schließlich schickten die Juden Alexander nach vorn. Alexander ließ sich von einigen aus der Menge über den Anlass der Zusammenkunft informieren und versuchte dann, sich mit einer Handbewegung Gehör zu verschaffen. Er wollte vor dem Volk eine Erklärung zugunsten seiner Landsleute abgeben. Doch sobald die Versammelten merkten, dass er Jude war, begannen sie alle wie aus einem Mund 2 Stunden lang zu schreien, groß ist die Artemis von Ephesus. Endlich gelang es dem Stadtpräfekten, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Bürger von Ephesus, rief er, gibt es einen einzigen Menschen, der nicht wüsste, dass unsere Stadt das Vorrecht hat, Wächter des Tempels der großen Artemis und Beschützerin ihres direkt vom Himmel gefallenen Standbilds zu sein? Die Epheser waren echte, überzeugte Anhänger von dieser Artemis. Sie waren echt dazu bereit, 2 Stunden lang am Stück, ne, zu rufen, zu schreien. Sie waren so bemüht darum, irgendwie zu verhindern, dass diese neue Glaubensrichtung, die der Paulus dort verbreitet, zu verhindern, dass es in ihre Stadt kommt. Und es gab bei den Anhängern der Artemis auch so eine Art Prozession, und das war, dass sie so ein Standbild von der Artemis genommen haben und das durch die Stadt getragen haben. Und wer das gemacht hat, wer das persönlich getan hat, der hat am Ende bekannt, dass diese Artemis quasi, ne, dass er an sie glaubt und dass er der folgt. Ja? Und ja, das taten ganz viele, Millionen Menschen. Und ich frage euch heute, wie viele Menschen gibt es, die dieser Artemis noch folgen? Gibt es noch einen Tempel von der Artemis? Gibt es noch irgendjemanden, der irgendeinen Bezug dazu hat? Auf dem rechten Bild sehen wir das, was übergeblieben ist. Eine Säule. Nichts ist davon übergeblieben, weil es ein toter Glaube war. Und Artemis ist nur ein Beispiel dafür, was es für Glaubensrichtungen alles gegeben hat, die tot waren, weil es einfach nur Götzen waren. Hier eine kleine Ansammlung von verschiedenen Göttern aus dieser Zeit für euch mitgebracht, die am Ende alle nicht überlebt haben, die heute keinen Anhänger mehr haben, weil es Götzen waren, als tote Götzen waren. Und es gibt nur diesen einen Glauben an Jesus Christus, der heute noch da ist. Ich frage euch, warum ist der Glaube, die Botschaft von Jesus Christus bis zu uns gekommen? Warum? Warum ist das so? Ich glaube, es gibt nur einen Grund. Weil Jesus Gottes Sohn ist. Weil es wirklich eine Botschaft von Gott ist, liebe Leute. Weil es hat so viele Hindernisse und Gründe gegeben, dass auch dieser christliche Glauben draufgegangen wäre. Ich meine, wir haben über die Distanz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass so viel Zeit vergangen ist. Ich meine, wie viele unterschiedliche Zeitgeister sind über diese Welt gegangen bis dahin? Wie oft haben sich Meinungen zu Themen geändert? Und wie oft war irgendwas anderes modern? Da hätte doch so ein Glaube auch mal einmal, ne, schwupps gehen müssen. Wie viel Verfolgung haben Christen erlitten? Diese Verfolgung hätte doch irgendwie eine Auswirkung haben müssen. Gerade so, wenn wir an so Zeiten denken, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie viele Christen wurden da verfolgt, unsere Vorfahren in der Sowjetunion. Sie hätten den Glauben eigentlich dran geben müssen, oder? Das haben sie nicht getan. In Lukas 21, Vers 33 lesen wir: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich glaube, das stimmt. Und wir sehen das. Wir sehen das, weil wir schon 2000 Jahre hinter uns haben, wo das Wahrheit ist, liebe Leute. Ich bin begeistert davon. Wir erleben hier heute Gottes Kraft pur. Es gibt einen Vers dazu von Paulus, der, glaube ich, auch heute so wahr ist wie noch nie. Wenn das schon damals so war, gilt es heute umso mehr. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Völliger Schwachsinn. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Das glaube ich. Und das sollte es uns leichter machen, den Glauben zu bekennen. Ich möchte uns alle dazu aufrufen und auffordern. Nicht nur in der Taufe, sondern überall, wo wir die Gelegenheit haben als Christen, sind wir dazu aufgerufen, genau diesen Glauben zu bekennen. Diesen Inbegriff von Gottes Kraft. Taufe, Haken dran. Habt ihr erledigt. Wie geht's weiter? Was kommt jetzt? Was ist der nächste Schritt? Oder was ist das? Lass uns in die Bibel gucken. Was sagt die Bibel dazu? Wir haben heute schon oft von dem Vers gehört aus Matthäus 28, wo eben der Missionsbefehl da zu lesen ist. Wenn wir uns den ganz genau angucken, dann sehen wir, dass da der nächste Schritt schon klar definiert ist. Ich lese vor. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Was lesen wir hier? Was kommt auf, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, ne? Ich glaube auch, dass das der nächste Schritt für euch ist. Wir als Gemeinde stehen in der Verantwortung, euch genau diese Lehre mitzugeben. Genau das mitzugeben, was Jesus uns mitgegeben hat. Aber ihr habt auch eine Mitwirkungspflicht und die ist, ihr müsst euch auch belehren lassen. Ja? Und das wünsche ich euch, dass ihr noch viel mehr darüber lernt und versteht, wer Jesus ist, was er für uns getan hat und wie er möchte, dass wir leben. Das ist, glaube ich, wirklich das, worauf es jetzt ankommt. Ja, und wo passiert das? Das passiert natürlich im Gottesdienst, das passiert in Jugendgruppe, das passiert in Kleingruppen, das passiert in eurem Bibelstudium. Dort könnt ihr genau das verstehen und ja, mitnehmen, um dann genau das zu tun, alles zu halten, was er euch befohlen hat. Ich glaube, dass wir auch einiges mitnehmen können von Johannes. Johannes war ja quasi vor Jesus aktiv und er hat über sich gesagt, in Matthäus 3, Vers 11 lesen wir das, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Dieser Johannes hat angekündigt, ja, schon damals, auch prophetisch, oder? Gesagt, hey, ich bin jemand, der tauft zur Umkehr. Die Leute kommen zu mir und sagen, hey, ich will ein anderes Leben fühlen, ich will ein besserer Mensch werden, ich will nicht mehr sündigen und daraufhin taufe ich dich und dann versuchst du das. Aber das hat nicht wirklich Kraft. Ja? Er sagt aber, Jesus, der wird kommen und der wird den Heiligen Geist taufen. Eine Umkehr, die wirklich tief in uns drin steckt. Und das wünsche ich euch, dass genau dieser Heilige Geist in eurem Leben wirken kann. Ja. Und ihr fragt euch vielleicht, okay, wie merke ich das eigentlich? Wie merke ich, dass der Heilige Geist wirkt in eurem Leben? Ich glaube nicht, dass das ein Gefühl ist. Aber ich glaube, dass er zu euch spricht. Und ich glaube, dass er uns immer wieder mahnt und bewusst macht, was wir tun sollen. Und dass er uns lenkt und leitet. Ich habe das in meinem Leben schon sehr oft erlebt und ich wünsche euch das auch. Der Johannes wurde auch gefragt, ja, was heißt das denn jetzt ganz praktisch? Ich bin getauft. Was muss ich jetzt machen? Ja. Es gibt noch ein paar praktische Tipps. Lukas 3, Verse 10 bis 14. Da fragten ihn die Leute, was wollen wir denn nun tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Ich glaube, das lässt sich ganz gut zusammenfassen unter Liebe den Nächsten wie dich selbst. Ne? Und ja, das wünsche ich euch auch, dass ihr genau das beherzigt. Paulus sagt in Römer 6, die Verse 3 bis 4, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Das wünsche ich euch, dass genau das in eurem Leben Wirklichkeit wirkt. Dass ihr durch die Taufe mit Christus gestorben seid und mit ihm wieder auferstanden sind und wir jetzt ein neues Leben führen. Ein auf Jesus aufgerichtetes Leben. Als allerletztes noch einen Vers von Paulus, der ja, hoffentlich bei euch hängen bleibt. Weil wir das heute hier auch so ein bisschen so gemacht haben. Galater 3, die Verse 26 und 27. Ihr also seid Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Jesus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Ihr habt hier heute auch ein neues Gewand angezogen. Ne? Das wünsche ich euch, dass ihr ein Gewand anzieht, das zeigt, dass ihr mit Jesus lebt. Paulus bezieht sich hier in dem Text auf eine Gewohnheit, die es im Römischen, bei den Römern gab. Und das war, dass sie, wenn sie volljährig wurden, eine sogenannte Toga bekommen haben. Ja, das war ein Gewand, an dem man erkennen konnte, okay, derjenige ist jetzt geschäftstüchtig. Ja, der durfte auch was kaufen, der war quasi erwachsen, der hat man ganz anders wahrgenommen und ernst genommen, weil er derjenige war, der eben jetzt volljährig war. Und das ist ein neues Gewand gewesen. Und ich wünsche euch, dass ihr das neue Gewand anzieht, und das ist Christus selbst. Amen.